Beziehungsweise, wenn man es global anschaut, gibt es natürlich immer Krieg. Also das ist ja nichts, was jetzt quasi irgendwie vom Himmel fällt.
Hi, ich bin Salon 5 Reporter Matti und heute spreche ich mit Ralf Rotte. Er ist Professor für internationale Beziehungen an der RWTH Aachen. Vielleicht stellst du dich kurz vor, wer bist du, was machst du da?
Ja, hallo. Ich bin dort am Institut für politische Wissenschaft seit 2001 Professor für internationale Beziehungen und befasse mich schwerpunktmäßig mit Sicherheitspolitik, Konfliktforschung, ein bisschen politischer Ökonomie und ja, mehr oder weniger allem, was zum Beispiel auch strategische Studien und sowas angeht.
Ja, jetzt geht es ja heute um ein nicht so ganz so schönes Thema, nämlich um Krieg. Ja, ist ja momentan sehr präsent, aber vielleicht gucken wir erstmal auf die Grundbegriffe. Was ist überhaupt eigentlich Krieg? Kann man das definieren?
Ja, das kann man im Prinzip schon definieren. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man das definieren kann. Aus einer völkerrechtlichen Perspektive wäre es quasi unter normalen Umständen ein zwischenstaatlicher militärischer Konflikt ab einer gewissen Größe. Das heißt nicht einfach nur ein kleines Grenzscharmützel oder irgendwie sowas. Im sozialwissenschaftlichen Kontext würde man tatsächlich sagen, es ist einfach eine organisierte Gewaltanwendung zwischen Gruppen, weil es gibt ja auch sowas wie Bürgerkriege zum Beispiel. Konsequenz aus irgendwelchen Definitionsansätzen ist eigentlich immer, dass es stets um ja, Gewalt angeht, dass wir jetzt das Problem haben im Kontext von technologischen Neuerungen, dass wir so eine Grauzone bekommen, ja, Cyberwar zum Beispiel, also irgendwelche Attacken übers Internet und sowas, wo rechtlich nicht ganz klar ist, ob es jetzt Krieg sein soll, also entsprechend auch ein Selbstverteidigungsrecht gegen solche Angriffe bestehen. Also unter normalen Umständen würde man sagen, die klassische Definition wäre eine richtige Gewaltanwendung, physische Gewaltanwendung, vordringlich zwischen Staaten.
Ja, jetzt muss man ja nicht immer direkt, also es kann ja sein, dass es jetzt nicht direkt Krieg ist. Du hast jetzt gesagt, irgendwie, dass es kleinere Konflikte an Grenzen geben könnte. Gibt es da irgendwie eine Vorstufe von Krieg oder ist das dann überhaupt noch gar kein Krieg? Beispiel Krim-Annexion.
Ja, die Krim-Annexion wäre natürlich im Zweifel tatsächlich sowas wie Krieg gewesen, zumindest im völkerrechtlichen Kontext, weil man eben eigene Truppen auf das Gebiet eines anderen Staates geschickt hat und dann noch tatsächlich das Gebiet dieses Staates für sich in Anspruch genommen hat. Dass das nicht groß gekämpft wurde, ist dann in dem Sinne nicht so wahnsinnig wichtig, weil eben die Ukrainer auf der Krim relativ schnell entwaffnet waren. Aber danach kam ja dann auch die Invasion im Donbass und die Unterstützung dann entsprechend auch von irgendwelchen Gruppierungen, die angeblich für die Unabhängigkeit gekämpft haben, aber eben tatsächlich dann unter russischer Fuchtel standen. Das sind dann doch ziemlich eindeutig kriegerische Aktivitäten. Sachen, die jetzt nicht so richtig als Krieg einzuordnen sind, die befassen sich zum Beispiel mit irgendwelchen Gewaltmaßnahmen, die sie etwa im Kontext der Kontrolle ihrer Gewässer auf dem Meer oder sowas gegen illegale Fischer zum Beispiel oder sowas unternehmen. Das sind keine kriegerischen Aktivitäten, die sind teilweise sogar vom Völkerrecht explizit erlaubt.
Jetzt soll es ja heute so ein bisschen um Krieg allgemein gehen. Kann man irgendwie sagen, ja, jetzt die Punkte müssen erfüllt sein, damit es überhaupt zum Krieg kommt?
Ja, ich meine, die Frage der Kriegsursachen, das ist eine
Denke ich, sehr individuell auf den Krieg zu sehen, oder?
Ja, und auch eine fundamentale Frage über die ganze Menschheitsgeschichte quasi. Also grundlegender geht es fast nicht und entsprechend gibt es ganz viele Antworten.
Ja.
Es gibt Konflikte über Territorien, über Ressourcen. Das ist vielleicht das Archaischste in dem Sinne. Man kann Machtansprüche haben, also sprich ein Reich aufbauen wollen oder eine Einflusszone sichern wollen. Man kann Angst haben vor dem Nachbarn. Ja, man kann ideologische Auseinandersetzungen haben, Religion, Nationalismus, Chauvinismus etc. Also es gibt eine ganze Batterie von Gründen, die da letztlich relevant werden. Einen, den man nicht vergessen sollte, wäre vielleicht dann auch Ablenken von innenpolitischen Problemen. Ja, also klassischerweise auch immer sehr beliebt, vor allen Dingen dann eben nicht nur in Autokratien, sondern eben auch teilweise in demokratischen Systemen. Also normalerweise ist es immer eine Mischung aus verschiedenen Aspekten, aber sozusagen die ultimative Antwort, das und das führt automatisch zum Krieg oder nur dann ist Krieg, ist extrem schwierig und gibt es in der Form eigentlich nicht.
Es ist Krieg. kann ja nicht unendlich lange so weitergehen. Ich denke, es gibt ja keine Faustformel, wie lange geht ein Krieg, aber das kann ja, denke ich, ganz unterschiedlich sein. Gibt es da einen Durchschnitt oder irgendwie sowas?
Ja, also die meisten Kriege jetzt rein statistisch dauern vielleicht 1, 2 Jahre oder sowas. Es gibt welche, die haben historisch nur ein paar Tage oder Wochen gedauert. Aber wir haben ja auch historisch sowas wie den 30-jährigen Krieg oder den 100-jährigen Krieg. Also da gibt es eine sehr große Bandbreite. Üblicherweise würde man sagen, der Krieg hört spätestens dann faktisch auf, wenn beide Seiten völlig erschöpft sind. Oder wenn eben eine der beiden Seiten oder vielleicht beide Seiten ihre politischen Ziele ändern. Ja, normalerweise, das ist ja dieses berühmte Diktum von Clausewitz, Krieg ist ein Instrument quasi der Politik. Das setzt sich voraus, dass man politische Ziele hat und die können sich natürlich auch im Laufe eines Krieges verändern, zum Beispiel, weil man nicht das kriegt, was man sich vorgestellt hat oder weil es zu teuer wird, etc.
Jetzt ist ja sehr aktuell gewesen, dass Deutschland hat entschieden, die Schützenpanzer zu liefern. Ja, ne, gerade, ich weiß nicht, ich glaube, 14 waren es, ich bin mir nicht ganz sicher mit der Zahl. Jetzt warnen einige davor oder beziehungsweise ja, schreiben jetzt groß, dass Deutschland dadurch eventuell Teil des Krieges werden könnte. Wie schätzt du das ein?
Also kann man auch wieder aus verschiedenen Perspektiven
Ja.
anschauen. Völkerrechtlich ist es in dem Sinne kein wirkliches Problem. Also früher gab es im klassischen Völkerrecht nur Neutral- oder Kriegspartei. Seit kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gibt es aber auch die Mittelposition, dass es sowas gibt wie eine nicht neutrale Partei, die aber trotzdem nicht Krieg führt. Das ist dann quasi der gegenwärtige Zustand. Und der wurde letztlich auch vom Internationalen Gerichtshof zum Beispiel bestätigt, weil der eben sagt, ein Staat kann sich nur angegriffen fühlen durch einen anderen Staat, wenn der nicht nur Waffen liefert an irgendeinen anderen Akteur, sondern tatsächlich auch über diesen Einsatz der Waffen bestimmt. Und quasi, das heißt, letztlich müssen die Deutschen sagen, den Ukrainern, ihr greift es da und da an und macht das so und so und ihr steht unter unserem Kommando. Das stimmt natürlich nicht und
Ja.
entsprechend sind wir da völkerrechtlich quasi auf der sicheren Seite. Ob das dann Herr Putin oder die russische Führung auch so sieht, das sei mal dahingestellt. Die haben ohnehin eine eigenwillige Interpretation des Völkerrechts. Letztlich ist es eine politische Frage und eine strategische Frage. Rein theoretisch kann man immer sagen, es kann etwas eskalieren, wobei dann auch die Frage ist, was bedeutet Eskalation? Wir könnten uns vorstellen, dass man doch noch von russischer Seite versucht, aus Weißrussland, zum Beispiel aus Belarus, doch noch in die Ukraine einzufallen, dass es eine Eskalation gibt in der Hinsicht, dass Russland jetzt plötzlich irgendwie die NATO angreift oder sowas, halte ich für sehr ausgeschlossen, weil die russische Führung ganz klar weiß, dass sie in einen Krieg gegen die NATO keine Chance hat und das dann mehr oder weniger automatisch von russischer Seite aus zu einem Nuklearkrieg führen müsste, den aber Russland auch nicht gewinnen kann. Also entsprechend hätte man nichts davon. Was man sich so vorstellen kann, sozusagen als Rachemaßnahme in Anführungsstrichen, so ein paar Cyberattacken oder sowas, das ist durchaus denkbar. Die lassen sich ja auch schwer nachvollziehen oder zurückverfolgen. Kann man immer leugnen, dass man es nicht war. Und entsprechend gibt es dann vielleicht auch keine massiven Gegenmaßnahmen. Sowas kann man sich vorstellen, aber eine massive Eskalation ist glaube ich, in dem Sinne ausgeschlossen. Es ist vielleicht auch durchaus immer problematisch, dann zum Beispiel zwischen offensiven und defensiven Waffen einfach zu unterscheiden. Ja, klar, so ein Kampfpanzer hat schon einen Touch, dass man damit besonders gut angreifen kann, dafür ist er gebaut. Aber man kann ihn genauso gut defensiv einsetzen. Das gilt eigentlich für jedes Waffensystem. Das ist, glaube ich, eine sehr künstliche und sehr, wo soll man sagen, politische oder laienhafte Unterscheidung. Es hängt immer davon ab, wie die Sachen eingesetzt werden. Und entsprechend sehe ich da jetzt letztlich keinen wirklichen Eskalationseffekt, weil sich letztlich fundamental ja nichts geändert hat. Ja, und auch wenn es 14 Stück sind oder wenn es dann 100 wären oder irgendwie sowas, das macht wahrscheinlich das Kraut auch nicht fett. Also es ist jetzt nicht die Wunderwaffe, das ist vielleicht mal so ein leichter Nimbus, da so, ah, oh, der deutsche Panzer, ui, ja, das ist vielleicht irgendwie was noch irgendwie historisch bedingt ist, aber das bedeutet jetzt nicht, dass automatisch die Ukraine jetzt irgendwie Russland per se schlagen kann oder gleich auf Moskau marschieren oder was sonst für ein Unsinn.
Ja, jetzt sprechen wir immer von Krieg Russlands gegen die Ukraine. Da haben wir jetzt zwei Kriegsparteien. Aber das ist ja nicht immer so, dass es nur zwei Kriegsparteien gibt, oder?
Das ist richtig. Ja, üblicherweise sind solche Kriege recht schnell irgendwelche Koalitionskriege. Das heißt, wenn man zwei Bündnisse hat, zum Beispiel Erster, Zweiter Weltkrieg und sowas, da wird es dann relativ schnell auch kompliziert, weil man auch innerhalb eines Bündnisses verschiedene Interessen unter einen Hut bringen muss, man auch Streit hat mit seinen Verbündeten über Ziele, über strategische Ausrichtung etc. Das heißt also, Koalitionskriegführung gilt mehr oder weniger in der Militärwissenschaft als mit das Komplizierteste, was man machen kann. Und es gibt auch genügend historische Beispiele, wo eben sich dann auch die verschiedenen Verbündeten gegenseitig ja, ihre Interessen verletzen und ins Gehege kommen. Also durchaus eine spannende Sache. In dem Kontext hier haben wir quasi ja keine direkten Koalitionen, sondern eben Unterstützer. Das ist auch ein relativ gängiges Bild, dass man sich nicht direkt einmischt, wie wir gesagt haben, sondern eben eine Seite, eine der beiden Seiten unterstützt. Und die andere Seite versucht dann eben auch, Unterstützer irgendwie zu akquirieren, was wir jetzt im russischen Kontext als nicht so ganz erfolgreich ansehen können, aber nicht völlig daneben, weil es ja doch eine ganze Reihe von Staaten gibt, die dann zumindestens Russland nicht verurteilen und weiter zum Beispiel mit Russland Handel treiben, vielleicht so auch besonders günstigen Konditionen. Also entsprechend ist das natürlich mehr als nur ein bilateraler militärischer Konflikt, sondern da steckt einiges mehr dahinter. Letztlich auch, sieht man auch bei der russischen Begründung für diesen Angriff, geht es ja auch letztlich um große geopolitische Fragen. Einfluss der Amerikaner in Europa oder die Stellung Russlands generell im internationalen System. Also das sind dann schon größere Fragen, die weit über diesen bilateralen Kontext hinausreichen.
Das grenzt ja auch schon fast an Stellvertreterkrieg, oder?
Ja, in gewisser Weise schon. Also es gibt ja auch eine mehr oder weniger, wie soll man sagen, realpolitische, schrägstrich zynische Betrachtung, dass es dem Westen ja eigentlich sehr recht sein kann, dass die Ukraine dafür sorgt, dass Russland geschwächt wird. Und aus dem Argument, das natürlich relativ menschenverachtend ist, weil das Ganze ja mit vielen Opfern immer verbunden ist, aber aus diesem Argument könnte man zum Beispiel auch ableiten, dass das Interesse an einer schnellen Beendigung zum Beispiel gar nicht so massiv gegeben ist, weil je länger es dauert, desto schwächer wird Russland und das ist eigentlich gut für uns.
Was könnte denn jetzt schlussendlich, also es ist jetzt reine Spekulation natürlich, schwierig dazu sagen, was könnte denn so ein Krieg jetzt beenden in dem Fall?
Das eine, was man vielleicht immer noch nicht ganz ausschließen kann, ist, trotz dieser Erfolge, die die Ukraine hatten, dass es vielleicht dann tatsächlich doch den Russen gelingt, sie so abzukämpfen und die Infrastruktur so zu zerschlagen, dass es einfach für die Bevölkerung nicht mehr auszuhalten ist. Und da müsste vielleicht dann doch irgendwie die Ukraine zumindest akzeptieren, was da Russland bis jetzt erobert hat, was bislang ja offiziell völlig ausgeschlossen wird. Umgekehrt könnte man glauben, dass vielleicht sich in dem politischen Russland irgendwas ändert. Wobei jetzt da immer die Frage ist, was kommt nach Putin? Wird es vielleicht noch schlimmer? Also da gibt es ein gewisses Risiko.
Ja.
Das Wahrscheinlichste ist, denke ich, dass sich das so ein bisschen hinzieht noch, dass es dann eine ziemlich starke Erschöpfung gibt. Beide Seiten werden zumindest im Frühjahr nochmal versuchen, irgendwie militärisch das Ganze zu entscheiden. Und dann wird man vielleicht tatsächlich versuchen, irgendwie in Verhandlungen einzutreten, wobei eben im Augenblick, wenn die Positionen sich nicht fundamental ändern, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich irgendwie einigen kann, natürlich extrem schwierig und extrem gering ist. Die einen wollen die ganze Ukraine zurück, einschließlich der Krim. Die anderen wollen die Ukraine mehr oder weniger ausschalten als internationalen Akteur, wollen ihr Territorium wegnehmen, wollen sie neutralisieren. Also das sind eigentlich erstmal Punkte, die sich nicht vereinbaren lassen. Die Frage ist, ob sich bei diesen Punkten im Zeitverlauf was ändert, je teurer und je schwieriger die weitere Kriegführung ist. Also entsprechend würde ich im Augenblick sagen, sehe ich es keine Möglichkeit, in näherer Zukunft dazu irgendwie zum Kompromiss zu kommen. Was längerfristig der Fall ist, steht quasi in den Sternen, weil am Schluss, wenn man nicht mehr kann, ist man dann möglicherweise doch bereit, irgendwas zu akzeptieren, was man vorher ganz vehement ausgeschlossen hat.
Ja, erstmal vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne. Macht Spaß, immer wieder gerne.
Ja,
Klar.
ist ja auch ein sehr aktuelles und spannendes Thema immer noch.
Ich fürchte, es wird uns auch noch länger bleiben.
Ja.
Leider. Ja. Beziehungsweise, wenn man es global anschaut, gibt es natürlich immer Krieg. Also das ist ja nichts, was jetzt quasi irgendwie vom Himmel fällt. Ja, dann bis demnächst.
Bis demnächst.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.